Liebe Geschwister, ich habe ein Wort aus dem ersten Brief Petrus, Kapitel 4, die Verse 7 bis 11. 1. Petrus 4, 7 bis 11, das sind 5 Verse. Es heißt: Es ist aber nahe gekommen das Ende aller Dinge. Seid nun besonnen und seid nüchtern zum Gebet. Vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe. Denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Seid gastfrei gegeneinander ohne Murren. Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnaden Gottes oder Gaben Gottes. Wenn jemand redet, so rede er als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so sei es als aus der Kraft, die Gott da reicht, damit in allen Gott verherrlicht werde durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit ist, die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Es ist aber nahe gekommen das Ende aller Dinge. Seid besonnen und seid nüchtern. Überall, liebe Geschwister, hören wir angstverbreitende Nachrichten. Kriege, Terror, Amoklauf, Katastrophen, Krankheiten, Epidemien, der moralische Zerfall etc. etc. 43 innerstaatliche Konflikte und Kriege sind zurzeit in der Welt. 2018 waren 32. Während des Völkermordes in Ruanda 1994, wer kann sich erinnern? Ich kann mich sehr gut daran erinnern. Wurden in 100 Tagen rund 800.000 Menschen ermordet. Weiterhin wurden rund 250.000 Frauen vergewaltigt und von diesen rund 2/3 mit HIV oder AIDS infiziert. Das ist Statistiker. Im selben Jahr 1994 zogen die letzten russischen Truppen aus Ostdeutschland ab. Das Jahr 1990 brachte uns die deutsche Einheit, das Ende des Kalten Krieges, Frieden, Sicherheit und den Konsumboom. Man hat gesagt, endlich Frieden. Und heute steht ein wahnsinniger Krieg vor unserer Tür. Wie dieser Krieg ausgeht, weiß keiner, ich auch nicht. Aber ich weiß, es ist nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Seid nun besonnen und seid nüchtern zum Gebet. Liebe Geschwister, dieser Abschnitt spricht von Miteinanderleben der Christen der Endzeit in der Gemeinde. Miteinanderleben der Christen in der Gemeinde in der Endzeit. Wichtig sind zwar auch die Außenbeziehungen, aber der Christen wichtiger sind aber die Innenbeziehungen, denn da sind wir zu Hause und das ist unser Wachstumsboden. Diese Beziehung zueinander, hier können wir üben, praktizieren und darin aufwachsen. In dem Abschnitt zuvor, was ich vorher gelesen habe, in Vers 3, steht: Es ist für uns genug, dass wir die vergangene Zeit des Lebens nach dem Willen der Heiden zugebracht haben. Vers 4, das befremdet sie, dass ihr nicht mitlauft in denselben heillosen Schlamm. Und darum lästern sie, sie werden aber dem Rechenschaft geben müssen. Und das hier alles, das ist nicht mehr fern, dass sie Rechenschaft geben müssen, sondern es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Und fällt mir hier dieses Wort heillosen Schlamm. Wie viel Schlamm gibt es heute über die Situation mit dem Krieg? Diskussionen hin und her. Aber was will Gott von uns? Das ist das Allerwichtigste. Liebe Geschwister, dieses Ende ist kein Ende in Schrecken. Und wir warten nicht auf den Weltuntergang, sondern wir sehnen uns vielmehr nach der Vollendung unseres Heils. Zum Ziel hin, also nicht, dass wir so sitzen darum, ja, also zum Ziel hin, zur öffentlichen Wiederkunft unseres Herrn. Und wir haben eine Riesenaufgabe bis dahin. Leben in der Hoffnung auf die Heilsvollendung geschieht zuerst, wie wir gelesen haben, im beständigen Gebet. Und im Urtext steht im Mehrzahl Gebeten. Das heißt, in der Fürbitte, in dem Dank, in der Anbetung und auch Klage. Ich glaube, ich habe kaum so Klagegebete gehört von Gläubigen. Das ist bei uns mehr verbreitet. Ja, Herr, warum, weshalb, was können wir tun? Bitte, Klage. Wir klagen auf unsere Brust und sagen, was willst du, Herr, dass wir tun? Und diese Fürbitte, Dank, Anbetung und so weiter, in diesem Gebet, anhaltendes Gebet oder Gebete, und darin zeigen wir Besonnenheit, Verstand, steht hier. Ja? Und Christen leben bewusst mit Durchblick und alles, bitte achtet auf diese Formulierung, alles vor ihren Herrn bringend und von ihm erwartend, dauerhaft. Ich bringe das stets vor meinen Herrn und sage, Herr, das ist die Situation, in der wir uns befinden. Ich will nicht da irgendwo rumsitzen oder stehen oder schimpfen oder jammern. Und wann willst du dann endlich mal kommen und uns erlösen? Nein, ich bringe alles vor ihn und erwarte, dass er auch antwortet. Also bringend und erwartend, dauerhaft, in dieser Endzeit. Wer betet, liebe Geschwister, schließt sich an den Ewigen an, mitten in einer vergehenden Zeit, das haben wir gelesen. Das Ende aller Dinge ist nah. Und darin aber ist er, wir sind wir nüchtern. Also Vers 7, es ist aber nahe gekommen das Ende aller Dinge, seid nun besonnen, und seid nüchtern zum Gebet. Es geht weiter in Vers 8. Vor allen Dingen aber, also wenn ihr das tut jetzt, vor allen Dingen aber, habt untereinander eine anhaltende Liebe. Denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Und wir alle wissen, Liebe ist die erste Geistesfrucht. Galater 5, das erste, Liebe. Eine Frucht des Geistes soll eigentlich, nach meinem Verständnis, nicht vergehen, nicht verwelken. Meine Frau ist Fan von Orchideen. Und das hat sich so über Jahrzehnte entwickelt, als sie die erste Orchidee geschenkt bekommen hat. Das war, ich glaube, 92 oder 93. Und heute haben wir, ich weiß nicht, 15, 20 Stück. Wunderschön. Wunderschön. Und die allererste Orchidee ist immer noch da. Durch gute Pflege bringt sie hervorragende Blüten. Erstaunlich. Frucht des Geistes, die Liebe. muss gepflegt werden. Jesus mahnt gerade in der Endzeit, die Liebe wird in vielen erkalten. Matthäus 24, 12. Ohne Liebe, sagt Paulus, nützt alles nichts. Da heißt es in 1. Korinther 13, Vers 2, wenn ich Weissagung, Prophetengabe hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis und wenn ich allen Glauben besäße, so dass ich Berge versetze, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Geistliche Liebe, liebe Geschwister, gestaltet die Gemeinde. Diese Liebe, die nicht verwelkt und nicht aufhört zu lieben, gestaltet die Gemeinde, macht sie lebendig und ist anziehendes Zeugnis nach außen, um Menschen zu gewinnen. Da heißt es hier eine anhaltende Liebe. Anhaltende Liebe. Wörtlich angespannte Liebe. Angespannt. Das heißt, gerade da, wo der andere mir Mühe macht in der Gemeinde, mein Bruder, meine Schwester oder ich ihm oder ihr, ja, vielleicht schuldig wird. Geistliche Liebe bewährt sich, indem sie eine Menge von Sünden bedeckt. Das ist Zitat aus Sprüche 10, Vers 12. Kenne ich solche Liebe? Kennen wir, darf ich dich persönlich fragen, kennst du solche Liebe? Liebe, die den anderen nicht loslässt, ringt um den schuldigen Bruder, lernt und übt heilende Vergebung. Heilende Vergebung. Petrus hat immer noch diese Antwort vor seinen Augen, die Antwort Jesu, in seinem Herzen auf die Frage, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben? Und Petrus war sehr großzügig, 7 mal 7. 7 mal 7 reichen. Und Jesus sagte, nein, 7 mal 70, das ist die Füllezahl. Wir werden nie erreichen. An einem Tag. 7 mal 70 zu vergeben. Das heißt aber nicht, das 5 gerade sein zu lassen. Die brüderliche Liebe nennt die Sünde deutlich Sünde. Und heute vermeiden viele dieses Wort, das ist Sünde. Aber sie hilft dem Bruder wieder zurecht, Galater 6, Vers 1. Also, wir haben bis jetzt gehört, seid nüchtern zum Gebet und habt anhaltende Liebe. Und jetzt kommt Vers 9. Seid gastfrei gegeneinander ohne Murren. Ich lese sehr gerne manche Verse umgekehrt. Ohne Murren seid gastfrei gegeneinander. Also es gibt ja Gastfreundschaft mit Murren. Ach, muss der jetzt kommen und müssen wir noch Abendessen noch machen und gerade jetzt zur Abendzeit und so weiter. Ja, meine Frau ist deutsch, kommt aus Bayern. Ich weiß nicht, ob das ganz deutsch oder was anderes, ein anderes Land ist. Ich komme ursprünglich aus Syrien und wir beide leben hier als Ausländer im Schwabenland. Ja. Wir sind 2 Haushaltspersonen und wir haben in der Tat 2 riesen Kühlschränke und Gefrierschrank. Riesig, wirklich groß. Und wir haben das schon gelernt über Jahrzehnte. Man kann heute alles einfrieren, alles schon da. Und wenn jemand kommt, egal wann er kommt, da gibt es immer Essen. Auch Brote und so weiter, das ist überhaupt kein Problem. Das soll ja ohne Murren sein. Mit anderen Worten, Christen öffnen einander nicht nur ihre Herzen, sondern auch ihre Häuser. Und jetzt an dieser Stelle ist ein Zeugnis aus dem realen Leben. nirgendwo gelesen oder was weiß ich, eine Geschichte, sondern ich durfte Anfang der 90er Jahre am Niederrhein, wohnte ich dort und arbeitete ich damals, bevor ich dann vollzeitig in den Dienst ging. Und wir waren in einem, ja sozusagen einem kleinen Dorf und viele Familien, gläubige Familien zogen zu, bedingt durch eine Arbeit. Also dort in diesem Dorf ist ein christlicher Arbeitnehmer und kamen also so ungefähr 6, 7, 8 Familien zu dieser Firma. Und wir haben uns kennengelernt, haben gesagt, oh, wir können ja eine Gemeinde gründen, anstelle, dass wir 30, 40 Kilometer fahren. Und tatsächlich haben wir eine Gemeinde gegründet. Das ist Anfang 90er Jahre, schon einige Jahre her. Und ich war noch jünger als jetzt. Und wir dachten damals, wir sind die besten Gründer einer biblischen Gemeinde. Jeder sagte, das, was ich in meiner alten Gemeinde erlebt habe, darf nicht hier sein. Und wir hatten den Eindruck, wir bauen die Gemeinde nur auf Verbote. Und letzten Endes hat das ungefähr 3, 4 Jahre gedauert, bis wir uns einander verstanden haben. Aber eins war nachher zu einem wirklich ein tolles, zu einem großartigen Zeugnis, die Gastfreundschaft in dieser Gemeinde. Meine Frau und ich sind geübt. Also arabische, orientalische Gastfreundschaft ist bekannt. Das ist überhaupt kein Problem. Wir freuen uns, wenn ein Gast kommt, sagen, oh, Bewegung in der Bude. So, ne? Und dann, als wir Kinder waren, wenn ein Gast kommt, dann kommt noch besseres Essen. Und dann die Süßigkeiten und Schokolade sehen wir. Früher war das nicht so üppig wie heute. So, ne? Und da haben wir beschlossen, meine Frau und ich haben gesagt, pass mal auf, wir kochen oder sie kocht. Ich kann helfen, ich kann auch kochen. Sie bereitete alles so am Samstag vor. Und nächsten Tag war Sonntag in die Gemeinde und anschließend haben wir ungefähr 7, 8 Leute zum Mittagessen eingeladen. Ohne, ja, habt ihr Zeit, könnt ihr kommen, schau mal auf deinen Kalender, sondern einfach, wer kommt. Und dann kamen tatsächlich jeden Sonntag Leute und aßen wir zusammen. Und die Gastfreundschaft heißt das, verlängern wir das durch noch die Nachspeise, dann nachher Kaffee, nachher Plätzchen, nachher dann verbrachten wir nach dem Gottesdienst 3, 4, 5 Stunden. Und das, also wirklich nach 6, 7 Monaten haben wir alle anderen Familien damit angesteckt. Und tatsächlich, da war die Gemeinde CGI Isomisi, ja, das ist die frommen Straße. Nach dem Gottesdienst treffen sie sich zum Mittagessen. Und eines Tages hat uns der Herr so richtig beschert mit größeren Räumen. Wir hatten eine ganz kleine Pizzeria gemietet damals, wirklich sehr bescheiden. Aber kamen Leute mehr und mehr und nachher gab uns der Herr große Räume. Dann haben wir gesagt, unser Saal soll 2/3 für das Wort Gottes und 1/3 eine Cafeteria. Und über Jahre, die Gemeinde existiert, immer noch lebendig, in einem Dorf, immer noch lebendig. Die meisten Entscheidungen fanden in dieser Cafeteria statt. Ein gutes Wort vorne, leckeres Essen hinten. Und heute ist die Gemeinde noch da. Und aus dieser Gemeinde sind mindestens 5, 6 vollzeitliche Leute aus Sonntagsschule unterwegs für den Herrn in Deutschland. Gastfreundschaft. Gastfreundschaft. Das ist ein starkes Zeugnis. Herzliche Gastfreundschaft ist Voraussetzung für das gesegnete Wachstum einer Gemeinde und wird im Neuen Testament deshalb immer wieder betont. Das ist nicht eine Sache des Alten Testaments. Sogar die Eigenschaften eines Ältesten oder Gemeindeleiter steht auch gastfrei. Komme ich jetzt zu Vers 10. Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient er miteinander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gabe oder Gnade Gottes. Praktische dienende Liebe. Gaben, die der Geist aus Gnaden zuteilt, wie jeder eine empfangen hat. Und hier sind nicht außergewöhnliche Gabenträger gemeint, sondern jedes Gemeindeglied. Ich bin fest überzeugt, dass mindestens jeder von uns eine Gabe hat. Mindestens, das Minimum. Schon allein, dass du hier bist, das ist schon eine Gabe. Und Gaben, die der Geist aus Gnaden zuteilt, wie jeder eine empfangen hat, ist eine wunderbare Sache. Und dabei sollen wir, bei diesen Gaben, sollen wir gute Verwalter sein. Wörtlich heißt, der im Haus die Portionen zuteilt. Das ist nicht mein Eigentum. Portionen zuteilt. So verwalten, damit das immer vorhanden ist und auch reicht. Und wenn das auch ein Gefrierschrank ist, dass man Sachen aufbewahrt. Und ich vergleiche immer so das mit einem Baum, der Früchte trägt, damit diese Früchte von anderen gegessen werden. Ich habe noch nie einen Baum gesehen, der seine eigenen Früchte isst. Und wenn die fallen, die verfaulen und trotzdem dienen noch sogar in der Erde, wenn die Menschen auf der Erde davon keinen Nutzen machen. Und deshalb, das ist ja wirklich die Frucht da für den anderen, die Gaben für den anderen, ich diene den anderen. Das soll ja ein starkes Zeugnis sein. Also, bis jetzt nochmal, seid nüchtern zum Gebet, anhaltende, dienende Liebe, gastfrei ohne Murren, guten Gnaden, Gaben, Verwalter. Und beim letzten Vers, Vers 11, weile ich ein wenig länger. Da heißt das in Vers 11, jede Menge drin. Wenn jemand redet, so rede er's als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so sei es als aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht werde durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit ist und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Also hier werden zwei Hauptarten genannt, wie der Dienst mit den Gnadengaben untereinander geschieht. Welche? Also die Gabe des Redens und die Gabe des Dienens, Tischstehens. Wenn jemand redet, heißt das hier, das heißt also predigt, also die Reden aus der Bibel. Ja. Redet, predigt. Das ist ein Begriff, der für die Verkündigung des Evangeliums gebraucht wird und schließt mit ein, Lehre, Prophetie, Seelsorge, Ermahnen, Bibelstunde, Kinderarbeit, Jugendarbeit, Jungschar. Das ist die eine Art des Redens, Gottes Wort, Verkündigung des Evangeliums. Die zweite Art, wenn jemand dient, so sei es als aus der Kraft, die Gott darreicht. Damit hier sind die praktischen Dienstgaben gemeint. Wie Tischdienst oder Gastfreundschaft, Barmherzigkeit, Dienste, helfen, geben, organisieren etc. Und solche Dienste brauchen in besonderer Weise die Kraft, die Gott darreicht, gerade bei diesen Diensten. Warum? Wer sie mit eigener Kraft tut und sehr gerne tut, wird er bald frustriert und am Ende seiner Kräfte sein. Deshalb hier steht die Kraft, die Gott darreicht. Und jeder kennt das von uns. Man macht und ackert und so weiter und auf einmal, ja, ist keine Kraft mehr da, enttäuscht. Ja, warum machen die anderen wenig? Und so weiter. Also wir stellen fest, dass unsere Aktivitäten durch Worte und Taten gekennzeichnet sind. Und hinter all diesen Aktivitäten stehen Beweggründe. Was bewegt mich, das oder jenes zu tun oder auch nicht? Was sind unsere Beweggründe? Was bewegt mich eigentlich, in die Gemeinde zu kommen? Was bewegt mich, hier zu predigen und mich vorzubereiten? Das und jenes zu tun, was bewegt mich? Petrus nennt hier ein zentral Hauptmotiv, ein einziges Motiv. Er sagt in Vers 11, damit Gott in allem verherrlicht werden durch Jesus Christus. In allem. Das ist kein frommer Wunsch, es wäre schön, sondern eine Aufforderung, denn es ist nachher gekommen, das Ende. Wir haben vielleicht nicht viel Zeit, ob der Herr jetzt bald kommt oder wir. Das Leben ist schnell vorbei. Lange leben möchte ich allen, damit wir noch mehr den Herrn und diese verlorenen Seelen dienen können. Das ist immer mein Wunsch. Er schenkt mir mehr Jahre und Kraft, unterwegs zu bleiben mit dieser Botschaft. Wenn jemand dient, so sei es aus der Kraft, die Gott da reicht. Wozu? Damit Gott in allem verherrlicht werde. Und dazu vielleicht so ein Gedanke. Gott verherrlichen bedeutet, nach der Bibel, seine Allmacht und Eigenschaften werden geoffenbart. Seine Allmacht und Eigenschaften werden geoffenbart und das führt zu seiner Verherrlichung und Anerkennung. 2. Mose 15 als Beispiel, Vers 1 und 2. Da heißt es, damals sangen Mose und die Israeliten dieses Lied dem Herrn und sprachen, ich will dem Herrn singen, denn er ist hoch erheben, Ross und Reiter hat er ins Meer gestürzt. Der Herr ist meine Stärke und mein Lobgesang und ist mein Heil, das ist mein Gott. Ich will ihn preisen, verherrlichen. Er ist meines Vaters Gott, ich will ihn erheben. Sie haben das erlebt. Liebe Geschwister, wenn wir unterwegs im Dienst und der Herr schenkt uns Erfolg, dann was haben wir auf dem Mund? Bravo, ich habe das gemacht, ich habe das geschafft. Nein, Gott sei Dank, mit vielen Ängsten gehen wir in vielen verschiedenen Dienste und sagen wir, klappt es nicht, weiß ich nicht. Ich habe mich vorbereitet, ich habe gebetet, ich bin bereit, Herr, bist du jetzt dran? Und wenn das so wirklich so ein Dienst, der zur Ehre Gottes, sagen wir, der Herr hat sich verherrlicht. Zur Hochzeit Kanaan, er offenbarte seine Herrlichkeit, heißt das, Jesus. Und das ist jetzt wirklich eine ernsthafte Frage an mich selber, an dich, an uns. Was offenbare ich? Eigene Herrlichkeit, eigenes Können? Die Ehre Gottes, liebe Geschwister, motiviert und bewegt uns zu dienen, zu beten, zu singen, zu lehren, missionieren, Familie, Arbeit. Ich komme viel in Gemeinden und ich erzähle positive Beispiele. Und dann kommen Leute und sagen, ja, warum erleben wir das nicht? Und sage ich, bitte vorsichtig, das ist kein Vergleich. Denn wenn ich dir von den 15% Erfolg erzähle, wenn ich dir aber von den 85% Rückschläge, Verleumdungen und solche Situationen, dann bist du dann frustriert. Um das andere zu erleben, musst du damit auch rechnen und dranbleiben. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Darf ich noch ein Zeugnis sagen, das hat mich so bewegt. Vor 2-3 Wochen traf ich einen alten Freund. Wir kennen uns schon über 35 Jahre. Mit seiner Frau, der wohnt noch in Nordrhein-Westfalen. Er kam hierher, trafen wir uns zum Essen. Und ich bin wirklich schon jahrelang befreundet mit ihm. Wir sehen uns nicht oft, aber immer wieder das eine Thema. Schnell reden wir über den Dienst des Herrn. Er korrigiert auch meine Jahresberichte. Der ist so, ja, gläubig und nicht so eindeutig. Aber durch viele, viele Jahre dran geblieben, er sagte zu mir vor 2, 3 Wochen, Nashat, du hast mein Leben verändert. Ich habe, wo? Wie denn? Er sagte, dass du immer dran bleibst, dass du glaubst wirklich, Menschen zu helfen, dass sie sich ändern durch das Wort Gottes, durch dieses eine Wort Gottes. Das hat mich fasziniert und er praktiziert das heute und so ist er viel näher zu Gott. Ich glaube, er ist jetzt schon entschieden. Er kümmert sich um Menschen, er betet mit ihnen und hilft ihnen. Migranten, Ausländer. Das zweite, wie kann ich Gott verherrlichen? Indem ich sage, Herr, ich preise dich. Ich gebe dir die höchste Anerkennung. Die Antwort steht in Vers 11a. Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Und der neuen evangelischen Übersetzung heißt es, soll Gott durch ihn sprechen können. Wenn jemand redet, soll hier Gott durch ihn sprechen können. Gibt es einen Unterschied zwischen Gottes Wort und Gott redet? Ja. Und die Juden haben immer noch ein Problem damit. Also das heißt, Gottes Wort trennt sich irgendwie von Gott und geht wohin und wirkt. Da entsteht etwas. Ja. Oder wenn Gott direkt sagt und Gott sprach, es soll Licht sein, war Licht. Aber er sandte sein Wort und heilte oder half. Ist es ein Unterschied? Ja, es ist Unterschied. Ich kann das Wort Gottes weitergeben durch ein Traktat. Das ist toll, das ist gut. Aber viel stärker, wenn in dem Moment Gott durch uns spricht. Wenn jemand redet als die Aussprüche Gottes, als ob Gott das ausgesprochen hat und garantiert, was Gott sagt, verändert. Also hier will Gott durch uns reden. Irdene Gefäße, damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns, sagt Paulus in 2. Korinther 4, Vers 7. Noch einmal, wie irdene Gefäße, damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Und ein drittes und letztes, warum soll Gott verherrlicht werden? Es steht hier, Gott werde in allem verherrlicht werden durch Jesus Christus. Haben wir gelesen. Und jetzt lese ich noch einen weiteren Vers, um das zu erklären, aus Römer 11, 46. Denn von ihm, also noch einmal, in allen verherrlicht werde durch Jesus Christus, jetzt von ihm, denn von ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge, in Römer 11, 36. Also Gott wird damit Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus, denn von ihm, durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Das war mir lange so, konnte ich mir vorstellen, aber nicht so richtig, so hundertprozentig vorstellen. Was heißt denn das jetzt? Denn von ihm und durch ihn und zu ihm. Wisst ihr, liebe Geschwister, vor, ich weiß nicht, 10 Jahren hat ein großartiger Lehrer aus dem Libanon, ist jetzt schon seit einigen Jahren beim Herrn, aber war wirklich ein Lehrer. Und damals waren wir schon einige, so Pastoren, so eine Tagung oder Rüste. Und er sagt, könnt ihr euch das vorstellen von ihm? Und hatte das so erklärt, sagte, das ist so ein Ball. Und das ist eine Bahn. So, und der Herr setzt diesen einen Ball ganz am Anfang und schubst zum Rollen von ihm. Und nachher begleitet er diesen Ball durch ihn. Und wenn wir am Ende ankommen, er ist da und fängt uns auf. Ist das nicht toll? Denken wir dran? Hast du schon den Anfang gemacht? Bist du unterwegs mit Jesus? Dann habe keine Angst, er fängt dich auf. Das heißt, praktisch, er ist das Heil Gottes vollzogen am Kreuz, Vergangenheit, einmal geschehen. Durch ihn geschieht jetzt unser Dienst, das ist Gegenwart. Und zu ihm hin, das ist unsere Zukunft, die Ewigkeit. Gott krönt Enden und nicht Anfänge mittendrin oder bei 90% oder bei 98%, sondern bis zum Ende. Und ein letztes: Jesus verherrlichte Gott den Vater und der Vater den Sohn und wir auch mit. Das steht in Römer 8, Vers 30. Unvorstellbar, die er vorher bestimmt hat, hat er, also denkt mal immer an diesen Band, die er vorher bestimmt hat, hat er auch berufen. Und die er berufen hat, hat er auch gerechtfertigt. Und die er gerechtfertigt hat, hat er auch verherrlicht. Wir sind durch ihn verherrlicht. Das sind wir, von Gott beschenkt. Fazit, komme ich zu Ende. Die beständige, dienende und lobende Liebe sucht in allem den anderen und sie ist auf Gott gerichtet. Was er alles mit uns schwachen Gefäßen wirken kann, soll er dadurch verherrlicht werden. Unser ganzes Leben soll ein Lobpreis Gottes sein, im Grunde. Die Gemeinde der Endzeit ist in dieser Gottesliebe eine lobende und anbetende Gemeinde. Ihm ist die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich möchte mit uns beten. Lieber Herr Jesus, danke vom Herzen, dass du uns Mut machst. Es lohnt sich allemal, dran zu bleiben, lieber Herr. Und danke, dass wir dich finden in allem, was wir tun, was wir sagen, was wir denken. Und erkennen, dass wir wirklich schwache Gefäße sind. Und als ob deine Kraft braucht meine Schwachheit, damit sie zu ihrer vollen Kraft kommt. Und danke vom Herzen, lieber Herr Jesus, für heute, für diese Gemeinschaft miteinander, für meine Geschwister hier in dieser Gemeinde. Du mögst uns segnen miteinander und in all dem, was wir tun, denken, damit du verherrlicht wirst. Hab Dank von ganzem Herzen. Amen.